Und während der Lohengrin beim Bayreuther Festspielauftakt noch seinen Gang nimmt, gleich hier im Anschluss ein Gespräch mit dem Lohengrin-Interpreten Jonas Kaufmann. Dirk Kruse befragt den Tenor.
Bayern 2 Festspielcafé.
Herzlich willkommen zum Festspielcafé auf Bayern 2 im Sommerradio. Ich sitze hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth mit einem Sänger, dessen Beruf man mit Fug und Recht als Star-Tenor bezeichnen kann. Geboren und aufgewachsen ist er in München. Nach Beendigung seiner Gesangsstudien begann er 1994 am Staatstheater in Saarbrücken. Er eroberte aber schon sehr bald die deutschen und dann auch die internationalen Bühnen. Heute ist er an der Mailänder Scala und an der New Yorker Met ebenso zu Hause wie an der Pariser Bastille Oper oder bei den Salzburger Festspielen. Nur Bayreuth fehlte ihm noch, aber das hat jetzt ein Ende, denn heute debütiert er hier im Festspielhaus in Richard Wagners Lohengrin in der Inszenierung von Hans Neuenfels, natürlich in der Titelpartie des Ritters Lohengrin. Er hat eine starke Bühnenpräsenz, beherrscht ein unglaublich breites Repertoire vom Liedgesang über Mozart, Verdi bis hin zu Wagner. Und er sieht auch noch blendend aus. Die seriöse Zeit, die ja nicht gerade boulevardverdächtig ist, hat vor kurzem geschrieben, er habe das medienwirksame Aussehen eines Latin Lover. Herzlich willkommen, Jonas Kaufmann.
Hallo, grüße Gott.
Sagen Sie, so ein journalistisches Etikett wie der Latin Lover, nervt Sie das oder schmeichelt Ihnen das auch ein bisschen?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das von Anfang an genervt hat. Das sicherlich nicht. Man fühlt sich sicherlich geschmeichelt über Komplimente, gerade wenn sie so prägnant sind. Aber auf Dauer merkt man dann einfach, dass man dieses Etikett nicht mehr los wird. Und das nervt dann schon. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das zumindest zwischenzeitlich einiges verbaut hat, dass also viele ernsthafte Musiker und Musikbegeisterte mich nicht wirklich ernst genommen haben. Ganz einfach deshalb, weil sie gesagt haben, ach, der sieht gut aus. Wenn ich mir die Fotos so anschaue, Plakate überall, da kann ja nichts dahinter sein. Und haben sozusagen mir nicht mal diese eine Chance gegeben, zu sagen, wollen doch mal hören, ob da auch was dahinter steckt. Und das ist dann schon eher kontraproduktiv. Jetzt hoffe ich oder glaube es zumindest, dass so langsam die Dämme gebrochen sind, dass man auch versteht, dass ich selbst ja letztlich nichts dafür kann und eigentlich mit allen Mitteln dafür kämpfe, eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen. Und nicht umsonst bin ich sozusagen deshalb auch hier, weil ich glaube nicht, dass die Wagner-Schwestern sich sozusagen vom Äußeren haben leiten lassen. Das scheint hier nicht Tradition zu haben.
Mussten Sie ja eigentlich vorsingen?
Das ist eine sehr heikle Frage. Hier muss eigentlich jeder vorsingen. Das hat bei mir aus verschiedenen Gründen einfach nicht geklappt und trotzdem darf ich jetzt den Fuß auf diese Bühne setzen.
Eine Titelrolle bei den Bayreuther Festspielen zu singen, das ist wirklich ein Meilenstein in einer Sängerkarriere. Ist das jetzt wirklich so ein Meilenstein, ein Schlussstein oder ist das doch was ganz Normales bei Ihrer Karriere, was Logisches?
Also natürlich könnte man das als logisch bezeichnen, wenn man einfach davon ausgeht, dass wir keine Menschen sind, sondern Maschinen, die Stück für Stück weiterarbeiten und dann in logischer Konsequenz eine Bastion nach der anderen einnehmen. So ist es aber ja nicht und wir sind sehr fehlbar und wir können jederzeit einen Schritt in die falsche Richtung machen. Es können alle möglichen gesundheitlichen, auch psychischen Probleme auftauchen, die einen plötzlich in eine andere Richtung treiben. Natürlich vor allen Dingen Fehlentscheidungen, was die Repertoirewahl betrifft, was die Kombination von den Aufführungen betrifft, was die Menge der Aufführungen betrifft, die man in einer Spielzeit bewältigt. All das spielt eine große Rolle und kann zu ganz plötzlichen Versagen bzw. zu Qualitätsverlust einfach führen, der einem dann gewisse Wege versagt. Also insofern ist es natürlich nicht logisch. Und Sie haben es vorhin angesprochen, dadurch, dass ich mich ja auch nicht auf ein spezielles Fach, in dem Fall das Wagner-Fach, spezialisiert habe, bietet es sich sozusagen nicht von vornherein an, dass man sich sozusagen in einem Fach so sehr nach vorne gearbeitet hat, dass man die logische erste Wahl wäre. Dadurch, dass ich mein Repertoire immer so weit halte, tritt dieser Effekt zwar nicht ein, dafür aber ein anderer, dass nämlich erstens, wie ich zumindest glaube, meine Stimme und meine stimmlichen Qualitäten und Möglichkeiten sich noch erweitern, anstatt dass man sie limitiert und auf ein bestimmtes Repertoire festschreibt, dass man sich gleichzeitig auch die Freude daran bewahrt, weil man ja immer wieder zu diesen einzelnen Dingen zurückkehrt und dass auch die Qualität dieser einzelnen Fächer ein bisschen von den Erfahrungen aus den anderen profitieren können. So wie in meinem Fall jetzt. Ich fühle mich sehr wohl bei den Endproben schon für den Lohengrin und ich habe jetzt gerade vor 5 Tagen meinen letzten Cavaradossi in München gesungen. Also habe mich jetzt auch im Vorfeld dieser doch sehr wichtigen Premiere nicht hundertprozentig auf Wagner konzentriert, sondern habe immer wieder Ausflüge ins Italienische gemacht, was der Partie auch gut tut, wie ich finde.
Sie haben jetzt ja vor 2 Wochen Ihren Geburtstag gefeiert, Ihren 41. Das ist eigentlich das richtige Alter, um im Wagner-Fach durchzustarten. Das ist das richtige Heldentenoralter, oder?
Ich fühle mich reif dafür. Ich glaube, dass es richtig ist, den Schritt zu machen, oder den habe ich natürlich auch schon gemacht mit anderen Wagner-Partien, dass man die sozusagen ins Repertoire aufnimmt. Falsch wäre es sicherlich, jetzt mit 40 oder 41 zu glauben, man könnte jetzt umsatteln und sozusagen Land ein, Land aus, überall nur noch Wagner singen. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Also zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Stimme das bis zum Ende der Karriere, die ich mir sehr spät vorstelle oder sehr lang und das Ende sehr spät vorstelle, aushalten würde. Nicht, weil ich glaube, dass Wagner, sagen wir mal, stimmtötend ist, sondern weil ich denke, dass man diese bestimmten speziellen Qualitäten, die im Wagner-Bereich nötig sind, diese Strahlkraft, dieses Heldische, das man immer wieder einsetzen muss, gerade weil natürlich eine sehr starke Orchestrierung darunter liegt, die man aber auch gerne einsetzen möchte, weil der Charakter dieser Rollen natürlich auch genau das fordert. Wenn man nur das macht, also nur in diese eine, ich sag mal, harte stimmliche Kerbe schlägt, würde man halt die Weichheit und Flexibilität verlieren, damit die Möglichkeit, andere Fächer zu singen und letztlich auch den Wagner-Gesang selbst auf dieses harte, bellende limitieren. Und das ist es eigentlich gerade, was ich nicht möchte. Ich versuche ja gerade, all die Nuancen, die uns Richard Wagner ermöglicht hat, in seinen Partituren auch auszuschöpfen und eben nicht nur die strahlenden, heldischen Töne rollendeckend zu singen, sondern auch die leisen, die zerbrechlichen Stellen, die warmen, die weichen Dinge, die da alle immer wieder komponiert sind, auch die möglichst zu erfüllen. Und dazu braucht man eben, denke ich, immer diese Abwechslung, um sich flexibel zu halten und um nicht eben ja zu sehr in Sprechgesang abzugleiten, sage ich mal ganz brutal.
Mit welchen Gefühlen sind Sie hier eigentlich vor ein paar Wochen am grünen Hügel angekommen? Das ist ja immer noch was relativ Einmaliges, ein Opernhaus zu haben, was der Komponist vor 130 Jahren selbst erbaut hat nach seinen Plänen.
Keine Frage, natürlich. Und wenn man sich auch noch bewusst macht, welche berühmten Vorgänger hier all diese Partien gesungen haben, in welche Fußstapfen man hier tritt, ob das jetzt Windgassen oder Wienai und so weiter ist. Also das gab ja ganz viele unglaublich tolle Sänger. Und wenn man hier sozusagen versucht, den Stab hochzuhalten und die Tradition fortzusetzen, das darf man sich eigentlich alles gar nicht so bewusst machen, sonst wird das plötzlich so ungeheuer beladen und belastend, dass man sich nicht mehr freimachen kann und das tun, was man am besten kann, nämlich einfach sich in die Rolle hinein vertiefen und zu singen, ohne daran zu denken, wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube, das ist das entscheidende Rezept, was man bei einer solchen Festspieleröffnung in Bayreuth nicht außer Acht lassen darf.
Also das heißt, Sie vergessen sozusagen die ganze Historie wieder und gehen dann relativ cool und konzentriert an die Aufgaben ran.
Also cool, klar, locker bleiben ist sicherlich eines meiner wichtigsten Motti. Aber was nützt mich das, wenn ich mir das so bewusst mache? Ich schade mir dadurch nur. Ich konzentriere mich immer auf meine Arbeit. Ich verlasse mich darauf, dass ich das, was ich kann, auch abrufe. Und das tue ich am besten, indem ich einfach mich wie immer in diese Rolle vertiefe, in der ich versuche, diese Rolle in Kombination mit der Inszenierung möglichst erfüllend darzustellen. Und aus dieser Rolle heraus, aus den Gefühlen dieses Charakters heraus, entsteht dann die Interpretation und dadurch entsteht auch die Kraft und die Stärke und die Energie, die sich hoffentlich ans Publikum überträgt. Und das muss es sein. Das muss genügen. Und mehr kann man nicht tun.
Reden wir doch noch mal ein bisschen über das Stück. Das Aktuelle, was heute gegeben wird. In den letzten Jahren gab es ja einige moderne, auch teilweise umstrittene Inszenierungen. Schlingensiefs Parsifal, Katharina Wagners Meistersinger. Es steht zu vermuten, dass der Lohengrin von Hans Neuenfels auch eher zu den Inszenierungen gehört, die geteilt aufgenommen werden.
Ich denke, das ist ja auch ganz klar, wenn Hans Neuenfels als Regisseur verantwortlich zeichnet, dem Publikum klar ist, dass es keine konventionelle Interpretation des Stückes geben wird. Wer den Hans Neuenfels verfolgt hat, der ja seit vielen, vielen Jahren auf den Opernbühnen tätig ist, weiß, dass er immer gerne ein bisschen provoziert, aber der weiß auch, hoffentlich, dass er ein sehr ernsthafter Regisseur ist, einer, der sein Handwerk sehr gut versteht, einer, der ein Stück sehr ernst nimmt und sich sehr viele intensive Gedanken darüber macht, um dann seine eigenständige Interpretation, die aber in sich konsequent ist und Hand und Fuß hat, durchzusetzen. Die hat sicherlich viele Ecken und Kanten, viele Momente, viele Dinge, die den einen oder anderen anstößig erscheinen oder vielleicht sogar abstoßen, das mag sein. Aber für ihn dient es immer der Sache. Es hat nichts damit zu tun, dass er jetzt sagt, das ist alles ganz anders und die ganze Geschichte stimmt nicht. Und wie das auch manchmal passiert, dass jemand das Ganze auf den Kopf stellt und die Handlung völlig verkehrt. Das ist nicht der Fall. Das kann man ihm sicherlich nie nachsagen und vorwerfen. Aber es ist keine Frage, eine unkonventionelle Art, ein Stück zu inszenieren.
Wo spielt diese Oper? In welcher Zeit? An welchem Ort? Können Sie da ein bisschen was schon verraten?
Wenn ein Lohengrin im Glanz und Wonne erscheint und immer sein heldisches Äußeres vor sich herträgt, dann tut er sich schwer, irgendwo eine menschliche Regung zu zeigen. Dann geht das unter in all diesem Glanz. Also versucht man, eine Welt zu etablieren, in der ohne große Schwierigkeit etwas von außen eindringen kann, was den Inhalt dieser Welt verändert. Und dafür hat der Hans Neuenfels sich ein Labor ausgesucht. Es ist also eine virtuelle Welt eines Laboratoriums, in dem Menschen und Nichtmenschen, in dem Fall Ratten, gemeinsam eingepfercht sind und nun versuchen müssen, irgendwie miteinander zurechtzukommen. Und die sollen sich auf irgendeine Art und Weise vermischen. Das ist die Versuchsanordnung. Und nun passiert es, dass dieser Lohengrin da von außen eindringt, warum auch immer, und dadurch das Ganze über den Haufen wirft. Dieser ganze Versuch ist letztlich schon gescheitert, weil er da reinkommt und aktiv an der Sache teilnimmt, weil er versucht, hier etwas zu retten und da etwas zu verändern und dort was zu machen. Das funktioniert nicht.
Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir, besonders wenn ich an Ihr Rollendebüt des Lohengrins vor einem Jahr in München denke, an der Münchner Staatsoper, vom Häuslebauer zum Rattenfänger.
Ja, so ungefähr. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Ansatz, diese Idee, das Ganze in so ein virtuelles Labor zu versetzen, gibt ungeheure Möglichkeiten und erklärt so deutlich, was für einen Einfluss der Lohengrin auf das Ganze hat und dass auch letztlich er schuld für das Scheitern ist.
Thomas Mann sprach vom Lohengrin als der blau schimmernden Schönheit und hat da sozusagen diesen mythischen Aspekt so betont. Wie ist denn dieser Lohengrin, mehr mythisch oder mehr real? Wie ist die Rolle angelegt?
Ich glaube, er ist beides. Der Lohengrin kommt mit einer bestimmten Mission im Kopf und versucht sich mit aller Gewalt an dieses Drehbuch zu halten, also an seine Instruktionen zu halten. Und zu den Instruktionen gehört eine gewisse Unnahbarkeit, eine gewisse Mythik. Ich könnte mir viele Interpretationen von Lohengrin vorstellen. Lohengrin könnte auch ein sehr verklemmter Mensch sein. Lohengrin kann auch einer mit einem Keuschheitsgelübde sein, der dann sozusagen in dieses Brautgemach letztlich gezwungen wird. Auch das wäre mal eine interessante Variante. Hier ist es anders. Hier ist es ein Mensch, der von der Aufgabe in gewisse Schranken gewiesen wird und dem es im Laufe des Abends immer schwerer fällt, diese Schranken zu beachten und der immer wieder aus der Rolle fällt und wo man deutlich merkt, er kämpft mit sich, er hadert mit sich, er reißt sich wieder zusammen, versucht alles wieder ins Lot zu bringen und macht dabei dann so viel falsch, vor allem im dritten Akt, dass es einfach zum Eklat kommen muss.
Sie haben ja schon mit wahnsinnig vielen berühmten Dirigenten zusammengearbeitet. Andres Nelsons hat jetzt hier auch sein Debüt in Bayreuth. Der ist unter den Dirigenten ein echter Senkrechtstarter. Wie ist da so die Zusammenarbeit? Dirigiert er sehr sängerfreundlich. Der muss ja auch erstmal mit diesen besonderen akustischen Gegebenheiten zurechtkommen.
Das stimmt. Also grundsätzlich ist er ein unheimlich toller Dirigent, keine Frage. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten vorher, habe aber von all meinen Kollegen, die es getan hatten, immer nur das Beste gehört, was nicht zuletzt jetzt daran liegt, dass er ursprünglich auch mal Sänger war, sozusagen es auch auf der anderen Seite des Grabens versucht hat. Und das macht natürlich die Sache wesentlich leichter, weil er mitatmet, weil er gewisses Verständnis für manche Sachen hat, weil er auch spürt, wann eine Stimme weitergehen möchte und wann sie gerne noch ein bisschen breiter sein kann. Und ich hoffe, das wird man auch heute Abend hören.
Mein Vater, Parzival, trägt seine Krone. Ein Ritter, ich bin Lohengrin genannt.
Hier ist das Festspielcafé auf Bayern 2 von den Bayreuther Festspielen mit dem Startenor Jonas Kaufmann, der heute sein Debüt im Lohengrin auf dem grünen Hügel geben wird. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Begegnung mit der Musik Wagners erinnern? Hatten Sie die vielleicht schon als Kind?
Absolut. Ich hatte in meiner Familie viele Musikbegeisterte, unter anderem einen Großvater, der ein großer Wagnerianer war, der selber viele, viele Platten und Tonbänder hatte und das am liebsten Tag ein Tag ausgehört hat, von dem ich übrigens auch noch alle Klavierauszüge habe von den Wagner-Opern, die er selber immer am Klavier gespielt hat und da alle Rollen gesungen hat. Das war einfach seine Erfüllung, sein Hobby sozusagen. Und das habe ich als Kind immer mitbekommen und hat mich sehr beeindruckt. Hat mich nicht so ergriffen, wie ich, natürlich ist klar, wenn man sozusagen einen alten Menschen vor sich hin markieren hört und dazu am Klavier spielen, ist es sicherlich nicht das Gleiche, wie wenn man hier in Bayreuth sitzt und das fantastische Orchester dann hört, wie sie diese Musik anstimmen. Das ist natürlich schon nochmal etwas anderes, das ist keine Frage. Aber auch das habe ich ein paar Mal erleben dürfen. Ich war zum Beispiel im Jahr 95 Wagner-Stipendiat hier und konnte deshalb eine Woche in Bayreuth verbringen und habe einige Aufführungen gesehen. Und es hat sozusagen schon den Virus Bayreuth so ein bisschen mir injiziert, sodass man dann als gestandener Sänger doch irgendwie innerlich immer dieses Gefühl hat, irgendwann möchte ich doch da auch mal hin.
Haben Sie sich da schon gedacht, da will ich auch mal stehen, auf genau dieser Bühne?
Naja, irgendwo ist das mehr so ein Wunschtraum, den man gar nicht in Worte zu formulieren wagt, weil ich habe mehrere Jahre, Gott sei Dank, auch über andere Stiftungen die Möglichkeit gehabt, hier Vorstellungen zu sehen, schon während des Studiums. Und wenn man dann eben Leute wie in meinem Tenorfach Placido Domingo als Parsifal oder den Siegfried Jerusalem als Tristan und so weiter, also die alle sieht, wagt man das eigentlich nicht. Ist ja auch nicht so einfach und ist auch nicht so selbstverständlich, dass man diesen Schritt dann auch wirklich wagen darf und die heiligen Weihen bekommt, hier des Meisters Werk aufzuführen.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass Sie einer sehr musikalischen Familie entstammen. Trotzdem habe ich gelesen, dass Sie nicht Musik am Anfang studiert haben, sondern Mathematik. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, also ich weiß auch nicht so genau. Ich habe Mathematik immer sehr gern gehabt, überhaupt naturwissenschaftliche Fächer. Haben mir es immer angetan. Schon als kleiner Junge fand ich das Jonglieren mit Zahlen unheimlich toll. Und habe dann gedacht, naja, also dann versuche ich mal was in der Richtung. Ich habe nebenbei schon Gesangsunterricht genommen gehabt, habe aber auf Anraten der Familie, die, wie man das eben so sagte, gesagt haben, lern doch erst einmal was Gescheites. Und wenn du das dann hast, sozusagen, dann kannst du ja immer noch. Und letztlich ist das ja auch schlau, das muss ich ganz klar sagen. Denn niemand kann das ahnen, wo so eine Karriere hingeht, was alles möglich ist. Und ich weiß es ja selber. Ich meine, ich habe viele Freunde und Kollegen während der Studienzeit gehabt. Und es gibt ein paar, die damit immer noch ihr Geld verdienen und teilweise auch erfolgreich sind damit. Aber es ist schon eine ungeheure Ausschussquote da und letztlich hat man dann 5, 6, 7 Jahre vielleicht sogar Studium hinter sich, was man dann wieder wegschmeißen muss und wieder völlig von vorne anfangen, um etwas zu finden, womit man, um es klar zu sagen, so viel Geld verdienen kann, dass man eine Familie ernährt, weil das war letztlich mein Ziel. Ich wollte immer schon Familie, ich wollte immer schon Kinder. Da muss man eben sich überlegen, was zu tun, was Hand und Fuß hat. Und Musik ist eben zumindest auf den ersten Blick nicht wirklich ein solches Fach. Aber es hat mich einfach gerissen. Ich habe es nicht lange ausgehalten mit der Mathematik und habe dann gemerkt, dass diese Begeisterung der Musik, diese Möglichkeiten, die man da hat, die Chance, seine Gefühle über die Stimme dem Publikum zukommen zu lassen, also dieses Heraustransportieren von inneren Gefühlen, hat mich ungeheuer fasziniert. Und auch das auf der Bühne stehen. Und ja, letztlich war ich davon sozusagen dann infiziert und wollte das um alles in der Welt einfach probieren und habe natürlich auch damit gerechnet, dass es dann vielleicht nicht klappt. Aber ich habe dann eben die Mathematik an den Nagel gehängt und mich der Kunst verschrieben. Und wie wir Gott sei Dank jetzt wissen, mit Erfolg.
Ihre Karriere geht zwar steil nach oben, aber sie ist Schritt für Schritt aufgebaut. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wo ist sozusagen der Schritt von einem guten Tenor, der sein Auskommen als Sänger hat, zum Star-Tenor, also zu demjenigen, der populär wird, der angehimmelt wird, dessen Stimme für viele Leute fast geradezu Überirdisches hat?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, dieser Stern, der wird einem ja eigentlich nicht von den Opernkritikern oder von den Intendanten oder von den Dirigenten oder all denen, die sozusagen in der Materie sind, vom Fach sind verliehen, sondern Star bin ich ja, wenn, ich sag mal, ich massentauglich bin. Also wenn sozusagen mehr als nur die Hardcore, in dem Fall Opernfans, von mir Notiz nehmen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen ein wirkliches Qualitätsmerkmal ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, natürlich freue ich mich darüber. Natürlich ist das um Gottes Willen. Ich sage nicht, dass ich am liebsten im stillen Kämmerlein arbeiten würde und niemand von meiner Arbeit Notiz nehmen soll. Das ist es ja nicht. Aber ich sage nur deshalb, dieser Titel, dieses sogenannte Star, das hat eigentlich nicht nur mit der reinen Qualität zu tun. Und da kommen wir dazu, es ist letztlich auch eine reine Schicksalsfrage, eine Zufalls-, ein Glück, eine Kombination von verschiedenen Zufällen, die da eine Rolle spielen, um einen von sehr gut plötzlich auf Star zu spielen. Es gibt sicherlich verschiedene Faktoren. Es ist klar, dass man, wenn man beispielsweise das Glück hat, gerade in der heutigen Zeit, wo es das nicht mehr so oft gibt, einen Plattenvertrag zu haben, dass man ein Label hat, das mit einem regelmäßig CDs produziert. Das ist natürlich ein ungeheurer Vorteil, weil über diese CDs kann ich natürlich eine Menge von Menschen erreichen, die viel größer ist, als eben in ein Opernhaus passen.
Aber Marketing spielt natürlich eine Rolle. Sie haben Ihre Plattenfirma genannt. Man kann ja feststellen, Sie waren natürlich dem Kreis der Opernfreunde schon länger bekannt als ein guter Sänger. Aber in dem Moment, wo Sie bei Decca unter Vertrag waren und dann Ihre große CD da Romantic Areas gemacht haben, richtig, das war eine der erfolgreichsten Klassik-CD dieses Jahres, da wurden Sie über den Rand der Gemeinde hinaus plötzlich sehr bekannt.
Ne? Das stimmt. Das ist richtig. Aber ich meine, ich messe meinen Erfolg und meinen Status, wenn Sie das so nennen wollen, eigentlich nicht an verkauften CDs oder an Fanbriefen, sondern was mich persönlich wirklich freut, wo ich das Gefühl habe, dass dann eine gewisse Wertschätzung erreicht ist, sind eben Dinge, wenn man beispielsweise heute Abend in Bayreuth im Zentrum des Wagner-Gesangs Wagner singen darf. Wenn man in Paris an der Bastille französisches Kernfach singen darf, wie ich jetzt im letzten Winter Werther dort gemacht habe. Wenn man, wie ich im nächsten Jahr, eine Tosca-Neuproduktion an der Scala machen darf oder die Saisoneröffnung wie letztes Jahr. Das heißt, wenn sozusagen in den jeweiligen Kulturzentren ich in dem jeweiligen Fach so anerkannt bin, dass ich für die Großereignisse sozusagen in Frage komme. Das ist das, was mich persönlich wahnsinnig freut, gerade eben auch, weil ich über viele Jahre immer wieder die Unkenrufe gehört habe, die gesagt haben, na, das ist der falsche Weg, der soll sich mal auf eine Sache konzentrieren, bleib er doch beim Mozart oder soll er doch nur mehr die Italiener singen und nicht das und jenes. Und dieses Breite, das wäre also das völlig Falsche. Das habe ich an allen Ecken und Enden immer und immer wieder gehört. Und vor allem auch, dass man da nie die Qualität erreichen kann in den jeweiligen Fächern, dass man ganz vorne steht, sondern überall nur Mittelmaß sein wird. Und das ist das, was mich irrsinnig freut, dass ich sozusagen das geschafft habe, in all diesen Bereichen irgendwie doch in der vordersten Reihe zu stehen.
Haben Sie eigentlich Stefan Herrheim schon getroffen, den Regisseur des Parsifals hier in Bayreuth?
Ich habe ihn noch nicht hier getroffen. Das lag daran, dass die Parsifal-Crew aus Platzgründen, weil durch Ring und Meistersinger und Co. so viele Produktionen hier gleichzeitig geprobt haben, dass die heuer ausgelagert wurden und gar nicht direkt auf dem grünen Hügel haben proben können. Und dadurch sind wir uns noch überhaupt nicht begegnet dieses Jahr. Aber wir kennen uns natürlich. Wir haben ja zusammen in 2003 eine damals relativ umstrittene Entführung aus dem Serail in Salzburg gemacht.
Ja, Darauf wollte ich Sie nämlich genau ansprechen, auf genau diese Inszenierung. Erzählen Sie mal, da ist was passiert, wo Sie aus der Rolle geschlüpft sind, oder? Was ein Opernsänger ganz, ganz, ganz selten macht.
Das stimmt. Es ging um das ganze Stück und wir wurden wahnsinnig angefeindet in Salzburg in der Zeit. Nicht nur auf der Bühne, während der Vorstellung, in denen ständig unterbrochen wurde mit Buh, geht nach Hause, ihr Pisser. Also wirklich ganz üble Sprüche, wo die Vorstellung immer wieder komplett unterbrochen werden musste. Also mitten in Musiknummern aufhören, warten, bis sozusagen sich der Unmut des Publikums gelegt hat, sodass wir weitermachen können, sondern auch auf der Straße. Mich hat eine Frau angesprochen, die hat gesagt, Sie sind doch von dieser Entführung und bei uns haben die Straßenfeger mehr Gespür für Mozart als ihr. Und also es war wirklich eine Stimmung in der Stadt, sie hätten uns am liebsten hinausgejagt. Und dann kamen wir eben in eine Aufführung, wo es einfach nicht mehr weiterging und weiterging. Und ich stand auf der Bühne in einem Frack, über dem Frack einen Maleranzug drüber. Mir war wahnsinnig heiß und ich stand auf einer Leiter oben und wollte gerade die sogenannte Baumeister-Arie anfangen, die nicht ganz einfach ist. Und das ging minutenlang hin und her. Immer wenn der Ivar Bolton den Taktstock gehoben hat, haben sie dann hat er wieder gewartet, bis er sich wieder ein bisschen beruhigt hat, hat es nochmal versucht und es hörte und hörte nicht auf. Und in eine kleine Pause habe ich dann gewagt zu sagen, es steht jedem frei, nach Hause zu gehen. Und dazu stehe ich auch heute noch, weil ich finde, ist sehr legitim, dass sich jemand über eine Produktion ärgert. Der kann da drin sitzen und kann am Schluss so viel Buh schreien, wie er mag, wenn er das Gefühl hat, dass das, was wir gemacht haben, falsch war. Ich kann auch rausgehen und von mir aus die Tür schmeißen, wenn ich es nicht anders kann. Und ich kann einen Brief an die Intendanz schreiben und sagen, wie sehr ich mich darüber geärgert habe und man sollte doch bitte oder an die Zeitung schreiben oder was auch immer. Es gibt ja wirklich viele Wege. Aber den Weg, die Vorstellung gewaltsam zum Abbruch zu zwingen, den kann ich nicht akzeptieren. Und zwar einfach deshalb, weil es gibt auch in diesen Vorstellungen mit Sicherheit Leute, die gerne das Stück sehen wollen und die sich auf diese Geschichte einlassen, so absurd sie auch immer sein mag, und die gerne das, ohne unterbrochen zu werden, bis zum Ende sehen wollen. Das ist einfach, finde ich, eine Respektlosigkeit. Und deshalb habe ich das gesagt und bin dadurch wahnsinnig angefeindet worden. Ich weiß noch, am nächsten Tag hat mich ein Freund aus Italien angerufen, der gesagt hat, um Gottes Willen, was hast du gemacht? Bei uns in der italienischen Presse steht, Tenor pöbelt das Publikum an und so weiter. Ich konnte diese ganzen Wellen der Entrüstung überhaupt nicht begreifen. Und das ist auch etwas so ähnlich wie der Latin Lover. Das werde ich nie mehr loswerden. Das wird mir immer wieder aufs Butterbrot geschmiert. Und trotzdem sage ich Ihnen, aus heutiger Sicht würde ich mir wahrscheinlich lieber auf die Zunge beißen und es nicht nochmal sagen. Aber ich stehe dazu. Ich habe das gesagt und ich habe es auch so gemeint. So viel dazu.
Was glauben Sie denn, mit welchen Reaktionen der Lohengrin heute Abend bedacht wird vom Publikum?
Das dachte ich mir schon, dass das jetzt als nächste Frage kommt. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht als Orakel versuchen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, schauen Sie, egal wie die erste Aufführung heute Abend angenommen wird, das sagt noch gar nichts, wie die weiteren Aufführungen und wie auch vor allem dann Wiederaufnahmen davon sein werden. Ich erinnere an den berühmten Chereau-Ring, den heute alle hochpreisen und der im ersten Jahr ein unglaublicher Skandal und Durchfall war. Und deshalb ist da noch lange nichts gesagt. Also wir sind auf alles gefasst. Nochmals, wir tun unser Bestes. Und was den Applaus betrifft oder die Unmutsäußerungen des Publikums, da haben wir keinen Einfluss drauf.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war das Festspielcafé auf Bayern 2 von den Bayreuther Festspielen mit dem Tenor Jonas Kaufmann.